Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, dem Podcast für deine mentale und emotionale Kraft. Mein Name ist Nicole Hasenklever, ich bin Coachin, Expertin für Burnout-Prävention, die Gründerin der Wolkenpusterei und der Host dieses Podcasts. Ich hoffe, es geht dir so richtig gut und ich freue mich so sehr, dass du hier eingeschaltet hast und damit für dich und deine innere Kraft losgehst. Und vielleicht bist du schon ganz gespannt, was ich heute für dich mitgebracht habe. Dazu habe ich vorab erstmal eine Frage. Lass uns doch einfach mal darüber nachdenken zusammen, wie es unserem Land im Grunde gehen würde, hätten wir nicht die vielen tollen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich vermute mal, wir hätten viel, viel weniger Vereine und damit auch viel weniger bunte Vereinsfeste. Es gäbe noch deutlich mehr Engpässe in den sozialen Einrichtungen und auch bei der Unterstützung beispielsweise in Lernzentren oder auch in der Betreuung von Jugendzentren, aber auch in Pflegeheimen und Hospizen. Es gäbe möglicherweise gar keine oder nur sehr wenige Naturschutzorganisationen. Und für die Freiwillige Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem Deutschen Roten Kreuz, den Kirchengemeinden und dem Tierschutz, ist wohl ebenfalls ziemlich düster aus. Das ist im Übrigen nur ein Auszug von Einrichtungen und Organisationen, für die die ehrenamtliche Arbeit unabdingbar ist. Wenn dich das grundsätzlich interessiert und du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, dich selbst ehrenamtlich engagieren zu wollen, dann packe ich dir weitere Informationen auch dazu in die Shownotes unterhalb dieser Folge. Möglicherweise stellst du dir aber auch gerade die Frage, hä Nicole, was hat das denn alles mit der inneren Kraft zu tun? In ganz vielen verschiedenen Studien wurde ehrenamtliches Engagement bereits untersucht. Und das Ergebnis war so, dass sich dieses positiv auf unsere psychische und physische Gesundheit auswirkt. Und damit hat es einen enorm positiven Einfluss auf unsere innere Kraft. Denn die ehrenamtliche Arbeit stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit. Sie schafft Verbindung für, zu und mit den Menschen. Sich zu engagieren ist also ein wahrer Booster für unsere innere Kraft. Passend dazu habe ich dir heute ein sehr inspirierendes Interview mitgebracht, für das ich meinen lieben Schwager Christoph gewinnen konnte. An der einen oder anderen Stelle hatten wir einige technische Herausforderungen, die sich leider auf die Qualität des Tones ausgewirkt haben. Trotz intensiver Korrektur- und Ausgleichmaßnahmen ist die Qualität nicht ganz so wie sonst. Ich bitte dies einerseits zu entschuldigen und andererseits dich von Herzen darum, dass du den wertvollen Input für dich mitnimmst und über alles andere so ein wenig hinweghören kannst. Wenn du jetzt also wissen möchtest, wie Christophs innere Kraft durch seine so wichtige ehrenamtliche Arbeit gestärkt wird, welche Herausforderungen auch damit verbunden sind und wie er diese für sich löst, dann lass uns doch jetzt gemeinsam unsere Podcast-Reise fortsetzen. Ich freue mich darauf, mit dir zu starten. Let's go! Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast der Wolkenpusterei begrüßen zu dürfen. Meinen Schwager Christoph Hasenklever. Christoph hat ganz viele Rollen inne. Er ist Papa von zwei großen Kindern, teilleitender Angestellter, wie er mir gerade verraten hat, im IT-Bereich. Und er übt ein Ehrenamt aus, wo er durchaus für sich auch ganz viel Kraft rauszieht. Und darum soll es heute auch gehen, um das Thema Ehrenamt. Und was aber viele eher abschrecken würde, genau das zu machen, er ist nämlich Notfallseelsorger. Also hat einen ganz wichtigen ehrenamtlichen Job inne. Und ja, Christoph, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier dir heute die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, Nicole.
Wie geht's dir? Wo treffen wir dich hier gerade an? Wie bist du gerade drauf?
Wir treffen uns gerade kurz vorm Urlaub an und mir geht's gut und ich freue mich auf die 2 Wochen Schweden.
Sehr gut. Morgen geht's los, ne?
Morgen geht's los.
Wundervoll. Genau. Ja, Christoph, du bist Notfallseelsorger und das jetzt wie lange schon?
Ich würde sagen, mit Ausbildung gerechnet sind es 5 Jahre, aber mit dem Thema beschäftigt bin ich eigentlich schon länger, schon seit 10 Jahren.
Wow. Wie bist du darauf gekommen?
Also ich habe irgendwann mal vor 10 Jahren, wie gesagt, einen Bericht im Fernsehen gesehen und das fand ich doch sehr ansprechend. Habe dann aber da auch nicht weiter recherchiert. Ich habe dann auch mich nicht gekümmert. Und dann vor 5 Jahren ging es dann los. Da gab es eine Anzeige in der Zeitung, Notfallseelsorge Ausbildende gesucht. Und da habe ich dann gedacht, so, jetzt oder nie, ich bewerbe mich jetzt einfach mal.
Also du hast richtig eine Bewerbung auch geschrieben?
Nee, aber man konnte dann sagen, ja, hallo, ich habe Interesse. Und dann wird man eingeladen zu einem Gespräch, also Vorstellungsgespräch. Und da wurde dann halt auch mal abgeschätzt, ob man dafür auch geeignet ist. Also von den 2 Leitenden, die den Kurs dann durchgeführt haben.
Und wie lange ging das Gespräch und welche Inhalte wurden da besprochen?
Also, das war eigentlich ganz kurz, eine halbe Stunde. Ich glaube, die beiden haben da auch so ihr Bauchgefühl spielen lassen, haben geguckt, ja, kann er das, wird er das hinkriegen? Mit genug Lebenserfahrung kriegt man das ja relativ schnell raus. Und das war eigentlich nur ein allgemeines Gespräch.
War das für dich wie so ein innerer Ruf, dass du ausgerechnet das machen möchtest? Oder was hat dich so zu diesem Thema Notfallseelsorge auch so herangezogen? Weil das ist ja häufig etwas, wo viele eher sich verscheuen würden, weil man da ja schon, wie du hoffentlich dann auch nochmal teilen wirst, schon auch in ganz besondere Situationen kommt und da mental und emotional ja sehr stabil sein muss, um da auch so gut durchzukommen und andere da zu unterstützen.
Ja, innerer Ruf ist immer schwierig zu sagen, weil man weiß ja eigentlich auch nicht so genau, was auf einen dazukommt und welche Situationen dann einem da begegnen werden. Aber ich hatte vor meinem IT-Job die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht und da kommt man ja auch zum Teil mit Extremsituationen dann in Berührung. Und ich dachte einfach, das traue ich mir zu. Und
toll.
Ja, also da habe ich dann auch nicht groß drüber nachgedacht. Und man muss manchmal einfach machen. Also so.
Absolut. So, dann hattest du das grüne Licht von den beiden Ausbildern sozusagen. Und dann ging es mit der Ausbildung los. Und die Ausbildung ging dann wie lange insgesamt?
Also insgesamt 1,5 Jahre. Aber es klingt jetzt nach viel. Also wir hatten dann mal so 8 oder 9 Module, die am Wochenende alle 2 Monate stattgefunden haben. Und das war super. Also diese Ausbildung war also inhaltlich sehr stark. Da haben wir viel mitgenommen, aber es waren halt auch ungefähr 20 Teilnehmer. Und das hat sich halt auch so als Gruppe daraus kristallisiert. Also wir haben uns da wirklich gefunden und waren alle ganz traurig, als es dann rum war.
Musstet ihr eine Abschlussprüfung auch machen?
Nee.
Teilnahmepflicht im Grunde.
Genau, also Teilnahmepflicht und ab dem 4., 5. Modul sind wir dann auch in die einzelnen Teams gegangen und haben da auch unser Praktika gemacht.
Okay.
Also Einsätze mit erfahrenen Kollegen sind wir da mitgefahren und auch da gab es dann halt wieder Gespräche mit den Kursleitern und die haben dann auch gefragt, ja, wie sieht's aus? Hat es geklappt? Die hatten dann ja auch Feedback zu den Teams oder von den Teams bekommen und da connectet man sich und kriegt schon raus, ob man das dann auch machen kann und was die anderen auch von einem halten.
Was sind denn da die Inhalte? Also gib da nur gerne mal ein paar Beispiele von den Modulen, also von den Ausbildungsmodulen.
Also Inhalte waren zum Beispiel, wie man sich im Einsatz verhält. Das war eigentlich, da haben wir viel praktische Übungen gemacht. Also dass man da jetzt halt auch sehr empathisch sein sollte und nicht mit der Tür ins Haus fallen. Und, aber auch so inhaltstaktische Maßnahmen, wenn man eine Todesnachricht überbringt, dass das halt die Polizei macht und nicht wir, sondern wir sind halt danach da. Es ist, weil es eine kirchliche Ausbildung ist, auch sehr christlich orientiert. Das muss man vorher wissen, wenn man da jetzt da nicht so dafür ist, sollte man sich auch überlegen, ob man das dann in diesem Kontext macht. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ansonsten Ausbildung, also es gibt Großschadenslagen, dann haben wir verschiedene...
Was sind Großschadenslagen?
Großschadenslagen sind also Katastrophen zum Beispiel, wie im Ahrtal.
Okay.
Da muss man ja auch drauf vorbereitet sein, da werden wir auch eingesetzt und da gibt es ja eine gewisse Führungshierarchie. Und da muss man wissen, an welcher Stelle man so steht. Das war so eine Ausbildung. Dann die Historie der Notfallseelsorge.
Kannst du da mal was zu erzählen? Das finde ich total spannend.
Ja, wenn ich mich da noch so genau erinnern könnte.
Also, grob auszugsweise reicht.
Ich glaube, also es gab ja immer nur so bei Katastrophen, gab es dann halt freiwillige Helfer, die vielleicht mal nach den Betroffenen mental geguckt haben, aber... Normalerweise stand ja früher immer nur die physische Verletzung im Vordergrund und die mentale wurde halt so außen vor gelassen. Wir hatten einen Vortrag von einem Psychiater, dessen Eltern bei der Katastrophe in Ramstein dabei waren. und die, soweit ich weiß, dann auch dieses Notfallseelsorgesystem in der Pfalz aufgebaut haben oder zumindest mal so den Anreiz gegeben haben. Dann gab es ja noch dieses Zugunglück in Eschede und da waren ja auch dann viele Notfallseelsorger oder potenzielle Notfallseelsorger so im Einsatz und da hat sich das, glaube ich, rauskristallisiert. Es gab bestimmt auch noch vorher Ansätze, aber genau in der Historie bin ich da jetzt auch nicht drin.
Aber letzten Endes war es so, man hat gesehen, es ist Bedarf da, dass hier einfach auch die Leute nochmal mental Unterstützung bekommen.
Richtig.
In diesen Situationen. Wie lange wird denn da unterstützt? Bist du da eine Weile auch im Prozess mit drin oder ist das dann einmal für die Überbringung der Nachricht?
Nein, es ist also Notfallseelsorge heißt, man ist dann in diesem Einsatz drin und danach ist Schluss. Danach ist dann diese Akutsituation für uns beendet und dann müssen andere Stellen, wenn Bedarf ist, übernehmen.
Das heißt, es geht wirklich um eine Akutsituation,
genau,
immer.
Ganz genau. Also wir sind keine Sozialarbeiter, die dann vielleicht dann die zurückgelassene alte Frau dann weiter betreut, auch wenn man den Impuls manchmal verspürt. Aber nein, für uns ist wirklich nach diesem Einsatz in der Regel Schluss. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber sonst bindet man sich ja dann auch alles Mögliche weiter ans Bein und man ist halt wirklich nur für die Zeit danach, kurze Zeit danach zuständig.
Wie lange dauert denn so ein Einsatz im Schnitt?
Ah, das kommt drauf an. Also es gibt Einsätze, die sind nach 5 Minuten beendet, weil die Leute sagen, ja, wir wollen euch nicht. Ist ja auch in Ordnung. Dann gehen wir wieder. Manchmal, also meiste Zeit sind es 2 bis 3 Stunden. Es gibt natürlich auch längere Sachen. Da ist man dann halt auch länger beschäftigt. Aber mein Bauch sagt mir immer, wenn es gut ist. Oder die Leute sagen dann auch, ja, danke. Und jetzt komme ich alleine klar. Also das kriegt man so irgendwie mit zwischen den Zeilen oder recht deutlich gesagt, wenn es dann auch gut ist.
Ist deine Hauptaufgabe während eines Einsatzes dann der Beistand?
Ja, also das kann man so sagen, weil man ist einfach da. Man muss auch nicht viel reden. Die Leute sind ja so gepusht oder ganz ruhig. Also man muss halt diesen Schmerz zusammen mit den Betroffenen aushalten können. Also und so wie ich es jetzt öfters schon von den Leuten gehört habe, es tat oder tut einfach gut, da zu sein und es auszuhalten mit den Leuten. Und ja, wie gesagt, also viel machen muss man da nicht.
Kannst du mal ein Beispiel, ohne da jetzt zu sehr auch in die Details zu gehen, je nachdem, ne, sind ja schon auch sehr emotional, sehr berührende Fälle.
Mhm.
Also ganz so frei machen kann man sich da vermutlich nicht, oder?
Also mein zweiter Einsatz als Praktikant, den fand ich sehr einschneidend, weil da hat sich ein 15-Jähriger erhängt. Und wir waren zu zweit vor Ort, haben versucht beizustehen, aber der Schmerz der Eltern war viel zu groß. Also wir standen da und wussten selber nicht wohin und haben uns dann um die Großeltern gekümmert, weil die Eltern viel zu weit weg waren. Und das fand ich schon dramatisch und hat mich auch geprägt. Also das war einer der wenigen Einsätze, die mich dann auch emotional weiterhin beschäftigt haben. Aber meistens ist es so, ich kann da gut abschalten, auch nach solchen Einsätzen, wenn es nicht gerade um Kinder, Jugendliche geht.
Wie stelle ich mir das vor? Also ihr bekommt einen Anruf von der Polizei oder wer kontaktiert euch? Also es kam jetzt vielleicht zu einem Unfall oder was sind denn die Einsatzgebiete?
Also sind jetzt 2 Fragen. Die erste Frage ist, wie werden wir kontaktiert? Also erstens, wir haben so einen Dienstplan, da trägt sich jeder ein, wie es ihm gerade passt. Also wir haben da 2 Schichten, also tagsüber und nachts, also 24 Stunden sind wir 365 Tage erreichbar. Und wir versuchen halt diesen Dienst dann immer zu füllen. Das ist manchmal etwas schwierig, weil es gibt halt auch Zeiten, da kann keiner. Aber ja, es klappt bisher, hat es immer geklappt. Gut, wir haben dann noch einen Piepser, also so einen Melder. Und wir werden immer alarmiert von der integrierten Leitstelle. Und normalerweise ist es so, dass die Polizei oder der Notarzt dann der Leitstelle Bescheid gibt. Ja, wir brauchen Unterstützung vom KIT. So wird es halt in der Umgangssprache genannt, Kriseninterventionsteam. Und dann werden wir nachgefordert und die Leitstelle piepst uns an, wir kommen dann hin und gehen dann vor Ort.
Also ihr werdet von der Leitstelle kontaktiert, ihr fahrt dann direkt zum Unfallort oder zu dem Wohnort auch schon der Betroffenen,
ja,
und die Polizei trefft ihr dann dort, die dann eine Nachricht in der Regel auch übermittelt.
Ich erzähle mal kurz zu den Einsatzszenarien, was
bitte
gibt's.
Ja, gerne.
Und das meiste ist wirklich... Also erfolglose Reanimation, das heißt also, da ist erstens keine Polizei da, sondern Notarzt und die Rettungsdienste. Und haben halt jemanden leblos vorgefunden, der dann auch verstorben ist. Und zur Unterstützung der Angehörigen werden wir dann gerufen. Mhm. Das Gleiche gilt für Suizid im häuslichen Bereich. Da werden wir dann auch hinzugezogen. Das sind so diese häuslichen Einsatzszenarien. Dann gibt es aber eben noch Unfälle außerhalb. Da ist dann die Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst dabei. Da werden wir dann auch hinzugezogen. Genauso wie Suizid im öffentlichen Raum. Also man muss immer unterscheiden, ist es zu Hause oder nicht. Aber ja, dann werden wir gerufen und kommen dann auch direkt an diese Einsatzstelle.
Also Voraussetzung ist im Grunde genommen immer, dass jemand verstorben ist.
Ja, also das ist meistens so. Es gibt auch die exotischen Fälle, dass jemand vermisst ist. Hatte ich bisher noch nicht. Da ist es ja dann so, dass jemand eventuell verstorben ist. Aber ja, also es hat meistens irgendwas mit Tod zu tun.
Okay, und ihr seid dabei, wenn dann die Nachricht übermittelt wird. Und ihr steht hinten dran und seid im Grunde genommen dann aber für die Angehörigen da in der akuten Nachsorge.
Genau, also wirklich ist es so, wenn jetzt jemand verstorben ist und die Angehörigen wissen das nicht sofort, dann fahren mit der Polizei dann zu diesen nächsten Angehörigen hin. Und die Polizei macht ihren Job. Die müssen dann die böse Todesnachricht überbringen. Und dann gehen die auch in der Regel nach 5 Minuten und wir sind da und begleiten dann die Angehörigen weiter. Also das Ziel ist ja immer, einfach ist, sagen wir mal so, wenn wir jetzt so südländische Familien haben, die haben ja dann einen riesen Familienverbund, was in dem Fall der super ist. Mhm. Und die sind dann auch nicht alleine und die brauchen uns in der Regel meistens auch nicht. Mhm. Aber wenn du jemanden hast, der alleine da steht und es ist schwierig, dann versuchen wir immer irgendwie das soziale Netz zu aktivieren. Also entweder die Kinder der Angehörigen, Nachbarn, Freunde oder sowas. Das ist immer die Hauptsache. Und dann, wenn dann jemand kommt, was ja manchmal auch ein bisschen dauert, dann verabschieden wir uns auch. Also ist das Ziel dann diese Weiterleitung auch an das soziale Netz, nennen wir das.
Das familieninterne oder bekannteninterne
ja,
Netz.
Ja, wer das gerade Umfeld gut tut, ne, und helfen kann und will.
Ja, aber ihr gebt das nicht nochmal auch weiter an andere Stellen?
Ja, also wenn jemand dann christlich eingebunden ist, dann geben wir das dann auch im Nachgang weiter an die örtlichen Pfarrer, mhm, Pfarrerinnen. Aber ansonsten, nee.
Okay. Und du hast gesagt, bis auf den einen Einsatz mit dem 15-jährigen Kind, was sich da umgebracht hat, was ja schon wirklich, also da kriege ich eine Gänsehaut, kannst du schon für dich da auch Abstand nehmen von den einzelnen Fällen, wenn du da rausgehst, dass du dann wieder bei dir ankommst? Was machst du? Wie machst du das?
Also das war auch ein Teil der Ausbildung. Was machen wir nach dem Einsatz? Und da hat jeder so seine eigenen Strategien, aber das war immer so unisono gesagt, ja, wenn man vom Einsatz kommt, zieht man die Jacke aus und ist dann wieder normal. Also man ist dann nicht mehr die Einsatzkraft, sondern man ist halt dann tatsächlich wieder eine Privatperson und man soll sich was Gutes tun.
Das heißt, die Jacke ist auch wirklich eine Uniform.
Genau, das ist die Uniform und da sagt man halt auch, ja, mit dem Akt des Ausziehens der Jacke ist man dann halt wirklich dann auch privat wieder. Man soll sich was Gutes tun, also was Gutes essen, was Gutes kochen oder was auch immer. Mir hilft halt, dass ich dann auch mit meiner Frau oder den Kindern reden kann, also da, was gerade passiert ist, wenn mich das wirklich emotional berührt hat. Und einfach zu sagen, ja, so war's, das war jetzt schon ein bisschen knackiger. Ich habe die Möglichkeit aber auch jede Zeit die Kollegen anzurufen. Also wir haben da so eine Signal- oder eine WhatsApp-Nachrichtengruppe, da kann man da auch reinschreiben, wer hilft mir mental, wer gibt mir kurzes Coaching. Ist mir jetzt selber noch nicht passiert, aber manchmal fragen die Leute auch, also es gibt ein paar Kollegen, mit denen bin ich halt enger und die fragen dann auch aktiv nach und sagen, ja, was, wie war's? Und dann kann man da auch nochmal erzählen und kann natürlich auch ganz anders erzählen als mit der Familie.
Weil die einfach auch die ganzen Hintergründe nochmal intensiver kennen für
ja,
sich, ne?
Ja, ja.
Und dann Zugang haben.
Aber es ist jetzt aber auch nicht so, dass man dann nach jedem Einsatz tief niedergeschlagen dann nach Hause kommt, sondern es klingt manchmal komisch, aber ich bin dann, wenn ich weiß, es hat trotz der schlimmen, schwierigen Umstände alles gut geklappt und ich habe mich gut connected mit den Leuten. Und es ist irgendwie was, trotz der Schwierigkeiten oder schlimme Ereignisse dann auch was Positives bei rumgekommen. Da kriege ich dann auch so ein Hochgefühl und denke mir so, ah ja, ich bin super zufrieden mit dem, was ich jetzt in dem geringen oder engen Maße dann auch erreichen konnte.
Wow. Das heißt, im Grunde ziehst du da für dich dann auch Kraft raus. Also ja. Du gibst Kraft, ne? Du gibst deine Energie, klar, hilfst und unterstützt in dem Rahmen. Und dann durch das Einbringen von dir bist du aber auch dann wieder kraftvoll auch aufgefüllt teilweise.
Ja, also es ist wirklich so. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber man ist dann wirklich zum Teil richtig gut drauf. Also das klingt jetzt irgendwie pervers, weil
nein,
nach solchen Einsätzen, weil es ist ja schon wirklich was Schlimmes passiert. Man muss halt gucken, man muss unterscheiden zwischen dem, was den Leuten passiert ist. Ist ja nicht mir passiert. Ich bin ja nur der Beistand in dem Moment, aber ich kann mir ja nicht das ganze Leid selber ans Bein binden. Und wenn man diese Trennung hinkriegt und sagt, ja, schlimm ist passiert, aber es geht mich im Grunde ja nichts an. Und es irgendwie hinkriegt, diese Trennung, dann ist gut. Problem ist halt wirklich bei so Jugendlichen, da ist man, wenn man selber Kinder hat, halt doch sehr emotional gefangen.
Abgrenzung ganz schwierig, ne?
Schwierig, ja. Und damals, als das mit diesem 15-Jährigen passiert ist, also ich bin heimgekommen und habe erstmal nach den Kindern geguckt, ob die ruhig schlafen. Also das war mir da wichtig. Also das, ja, hat mich doch ein bisschen beeinflusst, ja.
Wie lange ging dieser Einsatz? Weißt du das noch?
Das war auch nicht lang. Also zwei, drei Stunden normal. Mhm. Und da war halt auch viele Nachbarn und Freunde waren dann schon da. Von daher, wir konnten da nicht viel ausrichten. Aber allein diese Grundstimmung war schlimm, weil die Rettungskräfte und die Polizisten waren alle auch selber betroffen. Wir waren alle betroffen. Und halt war ja einerseits gut, dass man sieht, dass das nicht so ein Tagesgeschäft für alle ist. Andererseits war es halt wirklich schon bedrückend. Also
es ist ja, wenn du dann in so einer Situation bist, also mit den Angehörigen und diese ganzen Emotionen mitbekommst und empathisch bist, ne, mhm, das geht ja schon alles super nah erstmal auch, oder? Ist das nicht manchmal auch schwierig, das auszuhalten?
Nee, also für mich ist es nicht schwierig, weil wie gesagt, ich kann das gut trennen, zu sagen, ja, das geht mich im Grunde nichts an. Ein Leitsatz war mitfühlen, aber nicht mitleiden.
Sehr gut, ja.
Und ja, klar, berührt einen das, aber es gibt ja auf der Welt so viel Leid. Wenn man da überall mitleiden würde, würde man das ja überhaupt nicht mehr aushalten.
Und wir geben auch nicht weiter.
Ja, genau. Ja. Und da ist es halt auch so im Kleinen mitfühlen, ja. Also ich kann natürlich komplett verstehen, wenn der mir gegenüber logischerweise diesen Boden unter den Füßen weggezogen bekommt, aber ich kann auch nichts ändern. Ich kann nur da sein in dem Moment und das geben, was ich geben kann, aber eben nicht mehr.
Ja, und das ist aber auch schon mal eine ganze Menge zu wissen, da ist jemand da. Hast du auch Fälle schon gehabt, wo die Leute auch aktiv das Gespräch dann mit euch gesucht haben? Wie darf ich mir das vorstellen? Was passiert da so inhaltlich? Unterhaltet ihr euch?
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt immer drauf an, jeder Mensch ist ja anders und nach so einem Ereignis ist man ja wahrscheinlich dann auch ziemlich Adrenalin gepusht. Manche werden stumm, können gar nichts sagen, weil sie so in sich gekehrt sind. Manche rennen halt nur rum, also müssen eben dieses Adrenalin abbauen und manche reden halt auch wie verrückt. Und wirklich in dieser Akutphase wird gesprochen. Die erzählen dann auch einiges, was passiert ist, aber wenn am Anfang reden wir, aber was ich erzähle, kommt manchmal auch gar nicht an. Erst wenn sich das so ein bisschen abgeflacht hat, so diese Adrenalinspiegel, dann kommt man dann auch zum Teil ins Gespräch. Also das ist immer ganz unterschiedlich, aber klar, die Leute wollen dann ja auch wissen, wie es weitergeht. Also Leute, die wirklich noch keine Berührungspunkte gehabt haben mit Tod, wissen zum Beispiel auch nicht, wie das jetzt weitergeht. Also es ist ein unnatürlicher Tod, wird die Leiche ja beschlagnahmt und dann übernimmt die Staatsanwaltschaft. Und das versuchen wir dann auch mal so diese inhaltlichen Sachen zu klären. Oft wird aber auch erzählt Persönliches von dem Verstorbenen. Und das hilft den Leuten ja auch. Da sind wir dann auch Zuhörer, aktive Zuhörer und können dann da auch unterstützen. So hoffe ich zumindest. Aber da ist es dann mehr aktives Zuhören. Aber klar, es ist nie kein Monolog der einzelnen Leute. Also es ist immer schon miteinander.
Okay.
Komplett unterschiedlich, aber.
Wie viele Einsätze hattest du bisher?
sagen wir mal 50, grob geschätzt, in der Zeit. Aber ich bin auch jetzt nicht so derjenige, der permanent sich da einträgt. Also ich kann zum Beispiel nur am Wochenende. Mhm. Mit meinem normalen Job habe ich aber auch Rufdienst. Da bin ich dann auch am Wochenende oder so beschäftigt. Und manchmal will ich auch einfach nur frei haben. Also die Zeit ist schon manchmal knapp, da sich auch einzutragen. Wir haben aber auch Kollegen, ein paar sind Rentner, ein paar können sich da mehr Zeit freischaufen, die halt dann auch mehr sich in den Dienstplan eintragen und dementsprechend mehr Einsätze fahren. Es gibt aber auch Leute, die machen weniger, also ganz unterschiedlich.
Was kann man jetzt machen, wenn man jetzt sagt, wenn jetzt hier einer unserer Zuhörer sagt, Mensch, das ist echt spannend, also ich werde euch auch alles, was Christoph hier geteilt hat, an Webseiten und so weiter mit in die Shownotes unterhalb der Folge packen, da könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen über die wichtige Arbeit der Notfallseelsorger. Wie kann man sich engagieren?
Also wenn man sich in dem Feld engagieren will, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss auf jeden Fall irgendeine Ausbildung machen, also dass man auch dann vorbereitet ist. Es gibt das Netzwerk PSNV, also psychosoziale Notfallversorgung. Darunter steckt zum Beispiel zum Teil die Notfallseelsorge. Das ist eben diese Krisenintervention der Kirche. Es gibt aber auch von den Rettungsdiensten Kriseninterventionsteams, die halt auch dann solche Dienste anbieten. Und man sollte sich informieren, entsprechend Notfallseelsorge, die leiten einen dann weiter auf die entsprechenden Seiten des Bezirks oder Gebiets, in dem man wohnt. Oder man guckt eben, ob man was findet in seiner Nähe beim ASB, Roten Kreuz oder so, die das dann auch anbieten.
Es ist ja auch deutschlandweit organisiert.
Genau, also die Notfallseelsorge ist deutschlandweit organisiert und da, wo Lücken sind, ist dann auch, springt dann eben ein anderer Dienst ein. In Neustadt hier in der Nähe, da teilen sich das Rote Kreuz, soweit ich weiß, mit der Notfallseelsorge die Dienste. Mhm. Also am Wochenende macht es Rote Kreuz und Notfallseelsorge unter der Woche. Also da guckt man halt schon, dass die Gebiete dann auch abgedeckt sind.
Okay. Wenn man sagt, okay, ich möchte gerne unterstützen, habe aber möglicherweise so ein bisschen Schwierigkeiten, mich da abzugrenzen und mich da auch so einzubringen, dass es dann den Betroffenen ja hilft, ne? Was kann man noch machen? Wie kann man sich noch einbringen?
Also man kann natürlich spenden. Man kann sich natürlich auch anderweitig ehrenamtlich engagieren. Also die Kirche bietet ja viel an Ehrenämtern. Man kann aber auch, ja, es gibt so viel Ehrenamt. Und ich glaube, ohne Ehrenamt wird es in Deutschland schlecht aussehen. Also irgendwas findet sich immer, wenn man gewillt ist, irgendwas zu tun. Also da kann ich auch nur immer sagen, ja, mach was, tu was.
Es ist ja auch so schön für andere im Grunde genommen, was machen zu können, wenn man selber die Ressourcen hat, mhm. wenn man selber das Potenzial hat, zu sagen, ich gebe was von mir an dich. Mhm. Wichtig ist eben, wie du es ja vorhin auch schon geteilt hast, dass man nach sich auch guckt, ne, dass man selber auch bei sich bleibt und da sich gut um sich kümmert. Mhm. Und deswegen ist ja auch dieses Thema innere Kraft, was wir hier auch schon die ganze Zeit immer wieder besprechen, auch so elementar, die innere Kraft zu haben, um dann eben auch anderen davon, in welcher Form auch immer des Ehrenamts, ja, was abgeben zu können, was zurückgeben zu können. Ja, das ist wunderbar. Hast du jetzt zwischendrin auch immer noch mal Ausbildungs- oder Weiterbildungslehrgänge, die angeboten werden oder die Möglichkeit, das auch zu machen, vielleicht auch im Austausch mit anderen Bundesländern oder ähnliches?
Also Weiterbildungslehrgänge gibt es immer, werden angeboten, auch jetzt in unserem Fall von der Kirche. Wir haben jetzt im September zum Beispiel eine Weiterbildung über das Thema Schuld.
Oh, wow.
Also Schuld im Sinne von, wenn Angehörige sich die Schuld geben, dass jemand sich suizidiert hat. Wie gehen wir damit um? Also so, da ist so ein Fortbildungsthema. Wir haben aber auch jetzt im letzten Jahr das Thema Großschadenslage gehabt. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wie füge ich mich in dieses Gesamtsystem ein? Das ist nämlich immer auch nicht selbsterklärend.
Das ist ja auch, ihr müsst ja mega schnell dann in so einer Situation super flexibel da vor Ort sein. Also ich meine, die Situation passiert, die Katastrophe passiert und dann hat man ja nicht die Möglichkeit dann noch zu sagen, ach, da warte ich jetzt noch mal einen Tag, sondern da ist ja sofort zeitnah Hilfe auch nötig. Mhm. Und da ist ja, glaube ich, ist es auch Teil dann dieses Seminars, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt innerhalb von keine Ahnung, x Stunden dann im Zielgebiet sein oder an der Katastrophenstelle sein.
Normalerweise werden wir eingesetzt in Katastrophen, die hier vor Ort sind. Mhm. Wir hatten ja zum Beispiel diese Messerattacke in Oggersheim oder Ludwigshafen und da wurde halt alarmiert und alle, die konnten, mussten dahin. Aber und wir haben diese Einsatzvereinbarung, dass wir innerhalb von 30 Minuten dann auch vor Ort sind. Wenn es natürlich mehr Leute gebraucht werden, dann ist man halt auch ein bisschen später da. Bei einem normalen Einsatz ist es auch manchmal nicht so wichtig, weil tot ist tot. Und den kriegt man ja auch nicht mehr lebendig. Von daher ist man dann auch da ein bisschen flexibler. Aber gerade bei diesen Großschadenslagen, klar, da muss man dann schon auch relativ zügig vor Ort sein. Aber das geht halt auch nur, wenn jemand Zeit hat und ein Auto vor Ort hat zum Beispiel und er sagen kann, ja, ich komme dann in der Zeit dann auch vor Ort.
Warst du schon mal bei einer Großschadenslage dabei?
Nein, wir hatten bloß jetzt vor 3 Wochen diese Großschadenslage-Übung. Ansonsten Großschadenslage selber. Wir hatten mal eine Evakuierung von einem Wohnhaus, weil wegen Gasaustritt, da ist halt nichts passiert zum Glück. Und da konnte ich dann aber auch mal sehen, was da passiert. Ansonsten hatten wir auch mal keine Schadenslage, sondern eine Bombenevakuierung. Da haben wir dann auch mit der Feuerwehr, den örtlichen Feuerwehren und so auch dann dieses Großschadensszenario zumindest mal so ein bisschen nachgestellt. Also es gibt dann halt verschiedene Hierarchien und da muss man dann halt drauf hören.
Und jeder weiß dann genau, was zu tun ist, in der Regel.
Also in meinem Fall ist es einfach, weil ich bin dann auf der untersten Stufe nur Befehlsempfänger und ich mache halt das, was gesagt wird. Kann ich mir ganz einfach machen, aber klar, die höher geordneten Ebenen, die müssen halt dann schon gucken, wie sie sich dann koordinieren, an wen sie sich wenden müssen und die Informationen dann auch bekommen, die sie brauchen.
Möge es besser laufen als damals bei uns in Hessen mit den Anschlägen von Hanau. Mhm. Da ging ja ungefähr so ziemlich alles schief, auch im Hintergrund, was man im Nachgang, was da so durchgeblitzt ist. Ja, dass man da hoffentlich auch draus lernt und das besser macht in anderen Bereichen.
Ja, man lernt da immer wieder, weil das sind halt so viele unterschiedliche Organisationen, die da mit Hand in Hand zusammenspielen und ja, das muss man wahrscheinlich viel öfters üben, aber dann ist es dann wieder ein Jahr lang her, bis dann das nächste passiert. Und
was sind denn deine Empfehlungen grundsätzlich, um für sich in die innere Kraft zu kommen? Wenn jemand jetzt auch sagt, ich weiß nicht, so oft so erschöpft oder habe irgendwelche Themen, mit denen ich gerade nicht ganz so gut zurechtkomme. Was machst du für dich konkret, jetzt auch außerhalb des Ehrenamts, ne, wie du da an deine Kraft kommst?
Also ganz wichtig ist für mich Sport. Den habe ich jetzt auch wieder entdeckt vor einigen Jahren. Also ich fahre gern Fahrrad, mache dann Apple Fitness Plus. Dann mit meiner Tochter machen wir zusammen Krav Maga, also den Selbstverteidigungskurs. Jetzt gehen wir ja wandern. Halt alles in Bewegung bleiben. Also das hilft mir ungemein, da Kraft zu bekommen. Ist zwar immer anstrengend, aber man fühlt sich dann halt positiv erschöpft. Mhm. Und das hilft mir viel. Und was mir noch viel hilft, ist, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Also ich finde, ja, manchmal muss man halt auch mal 5 gerade sein lassen und auch mal über sich selber lachen können.
Und nicht so streng mit sich sein.
Genau, nicht so streng mit sich sein, das finde ich ganz wichtig. Ja, und die Ansprüche an andere sollten halt auch nicht so groß sein. Also man sollte nicht von jemandem verlangen, dass er dies und das tut, nur weil ich das will. Das hilft, glaube ich, auch schon ganz gut. Mhm. Auch sich dann selber zu entspannen, zu sagen, ja, mach mal langsam, der andere kann es nicht besser oder will es halt nicht besser, was weiß ich. Ja, es ist halt, wie es ist.
Ich danke dir sehr für dieses wirklich sehr inspirierende Interview. Ich finde es total toll, dass du deine Zeit, das ist ja auch eine Menge an Zeit, in dein Ehrenamt mit so viel Liebe und Hingabe auch gibst. Und die Menschen dann eben auch erreichst, die es zu erreichen gilt, ne, mit all dem Wissen und der Kompetenz, die du dir da auch angeeignet hast. Und an euch, wenn ihr wollt, schaut gerne mal nach bei der Notfallseelsorge. Wie gesagt, ich packe euch hier alle Links dazu in die Shownotes. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch jetzt allen noch einen schönen Tag zu wünschen. Dir, Christoph, viel Freude beim Wandern. Wir freuen uns alle schon sehr. Der Wanderrucksack ist quasi schon gepackt. Bis in 14 Tagen. Ja, dann danke dir und euch allen eine gute Zeit. Seid gut zu euch. Alles Liebe. Bis in 14 Tagen. Eure Nicole.